Ich habe heute Morgen keinen speziellen Predigttext, sondern wir werden einige Stellen miteinander kurz anschauen, denn ich möchte heute Morgen tatsächlich einmal versuchen, auf den Advent einzugehen. Ich weiß nicht, wie firm ihr mit dem Kirchenjahr seid. Der erste Advent markiert ja den Neubeginn des kirchlichen Kalenderjahres. Und so sind wir heute also am vierten Sonntag des neu begonnenen Kirchenjahres. Dass Advent hier eine Marke setzt, das zeigt und redet davon, dass es einfach Gewicht hat und dass ein wichtiges Ereignis geschieht, an das wir denken. Ich möchte lesen diesen Text, der zu diesem Sonntag gehört, aus Philipper 4, Vers 4 bis 7. Einfach, dass wir das gehört haben. Und dann möchte ich noch ein paar Gedanken dazu äußern. Philipper 4, ab Vers 4. Da lesen wir: Freut euch im Herrn alle Zeit, abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Und dann kommt dieser Segen eigentlich schon: Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Lasst mich noch einmal beten. Jesus, wir wollen dir Danke sagen für diese gemeinsame Zeit. Wir wollen dir danken, dass du zu uns reden willst durch dein Wort. Und dass dein Wort ja unseres Fußes Leuchte ist. Dass es uns Richtschnur ist. Dass es uns davor bewahrt zu sündigen. Dass es uns aber auch Wegweisung gibt und dass es dich selbst offenbart. Und so bitte ich dich, in diesem Morgen offenbare du dich und tu du dein Werk, sowohl in mir, im Reden, als auch in allen, die zuhören, und segne du jeden Einzelnen. Amen. Amen. Advent als Vorbemerkung, erstmal Ankunft. Adventus, der lateinische Begriff, ist wahrscheinlich mittlerweile auch recht geläufig, bedeutet Ankunft. Advent ist so eine Zeit, in der wir uns in besonderer Weise auf etwas vorbereiten. Aber auf was bereiten wir uns eigentlich vor? Auf Weihnachten, auf Geschenke, oder? Würden die Kinder vielleicht sagen. Wir bereiten uns und wollen uns eigentlich vorbereiten auf die Ankunft Jesu Christi. Wie gesagt, diese Zeit, die am Anfang des Kirchenjahres steht, und das ist sicher gut, dass man sich da in Erinnerung ruft, dass Jesus Christus gekommen ist und diesen Zeitpunkt markiert und dadurch oder daran auch durchaus ein Kalendarium ausrichtet. Es erhält dadurch natürlich auch etwas mehr Gewicht. Also es ist eine gewisse Vorbereitungszeit, eine definierte Zeit auf die Ankunft des Herrn Jesus. Aber wir finden das eigentlich in der Bibel nicht. Wir finden in der Bibel nicht wirklich eine Adventszeit, 4 Wochen vor Jesu Geburt. Also wenn schon, dann müsste es 9 Monate sein, oder beziehungsweise von der Ankündigung des Engels und dann auch nur speziell für Maria. Aber es ist trotzdem eine Zeit, in der wir in uns gehen können, in der wir uns Gedanken machen können und tatsächlich, so wie wir uns auf das Abendmahl vorbereiten oder auch auf Ostern vorbereiten, können wir auch uns darauf vorbereiten, dass Jesus Christus gekommen ist. Als kleines Kind, als Baby in diese Welt, er ist Mensch geworden, er hat den Vater, er hat den Vater verlassen und ist auf diese Erde gekommen. Er ist wahrer Gott und jetzt auch durch seine Geburt ist er wahrer Mensch geworden, dadurch, dass er geboren wurde. Wenn wir die Evangelien anschauen, dann muss man sagen, ich bin ein bisschen darüber erstaunt, Markus, der Evangelist Markus, er erwähnt die Geburt Jesu Christi nicht mal in seinem Evangelium. Er lässt das komplett weg, er hat eine ganz andere Absicht, eine ganz andere Intention. Er steigt voll in den Dienst Jesu ein, er erzählt und legt gleich los, was Jesus getan hat. welche Wunder er vollbracht hat. Die einzige Vorbereitung auf Jesu könnte man bei Markus finden, in Johannes dem Täufer, in Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Wir haben es in der Bibelstunde so oft zitiert oder gehört, dass wir es wahrscheinlich gar nicht aufschlagen brauchen, zumindest der da war. Da ist davon die Rede, dass er die Stimme eines Rufenden in der Wüste ist, bereitet dem Herrn den Weg, die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Das war Johannes der Täufer. Adventszeit, Adventus Domini, ist die Vorbereitungszeit auf Weihnachten, auf die Ankunft des Herrn, auf die Geburt Jesu Christi, darauf, dass Gott Mensch geworden ist. Auf natürliche, menschliche Weise in diese Welt eingetreten ist, nämlich so, wie es jeder von uns praktiziert hat, getan hat, mehr oder weniger bewusst vielleicht durch Geburt. Wie allen anderen Menschen ist Jesus Christus geboren, Mensch geworden, so wie du und ich. Die Geschichte, wie Jesus geboren wurde, was seine Umstände waren, die lesen wir in Lukas 2. Das ist dieses bekannte Kapitel, das beginnt. Es begab sich aber, als Kyrenius Landpfleger von Judäa war und so weiter. Das sollen wir gar nicht betrachten heute Morgen, die Weihnachtsgeschichte. Um die soll es heute ausnahmsweise mal nicht gehen. Damit möchte ich so ganz grob meine Vorbemerkungen abschließen und den ersten Punkt: Erwartung eines Ankommenden in Israel. Ich habe ein bisschen holprige Überschriften genommen, sodass er auch drüber stolpert und dann dadurch auch schon ins Nachdenken angeregt werdet. Habe ich schön gesagt, gell? Aber ich finde manchmal einfach da nicht die richtigen Worte. Erstens, Erwartung eines Ankommenden in Israel. Ja, obwohl sie keine 4 Wochen Vorbereitungszeit hatten, keinen Advent hatten, haben sie doch von einem speziellen Ereignis oder von einem speziellen Geschehen wissen können. Sie hatten keine hinführende Vorbereitung, aber sie hatten eine Vorstellung, dass eines Tages einer kommen würde, Messias, König, der den Thron Davids besteigen würde und sie aus aller Unterwerfung, aus aller Bedrängnis herausführen würde, der ihr König werden würde, der König der Juden, so wie es später über dem Kreuz gestanden hat, Jesus Christus, der König der Juden. Diese Vorstellung, diese Erwartung, die hatten sie. Diese Erwartungen waren natürlich auch nicht unbegründet. Und jetzt müssen wir ein bisschen in der Bibel hin und her blättern. Zum einen gehen wir jetzt doch tatsächlich zum Lukas-Evangelium. Da begegnen wir in Kapitel 1 dem Zacharias, dem Vater von Johannes, dem Täufer. Und er wird erfüllt mit dem Geist Gottes und spricht einen Lobpreis. Und da finden wir so ein paar Erwartungen, die Menschen damals hatten. Lukas 1, die Verse 67 bis 75. Ich möchte sie gerade kurz lesen. Ab Vers 67, Lukas 1. Sein Vater Zacharias wurde mit dem Heiligen Geist erfüllt, weissagte und sprach. Also der Vater Johannes des Täufers, dieser Stimme eines Rufenden in der Wüste. Er hat gesprochen, vom Heiligen Geist geleitet, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes Davids, wie er es verheißen hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, die von alters her waren, Errettung von unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen, um Barmherzigkeit zu erweisen an unseren Vätern und zu gedenken an seinen heiligen Bund, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat, uns zu geben, dass wir, erlöst aus der Hand unserer Feinde, ihm dienten ohne Furcht, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor ihm alle Tage unseres Lebens. Also wir lesen hier so Begriffe wie Erlösung, eine Erlösung bereiten, Vers 68, ein Horn des Heils. Das ist so eine bildhafte Bezeichnung für den Messiaskönig. Wer eine Schlachterbibel hat, bei dem steht die Anmerkung in der Fußnote. Also hier ein Messias, ein König, ein König wird er aufrichten, ein Königtum wird kommen. Errettung von Feinden wird erwartet, Vers 71, von allen, die uns hassen. Es sind schon berechtigte Erwartungen hier verknüpft mit dem Kommen des Messias. Erlöst aus der Hand unserer Feinde, Vers 74 noch einmal. Und auch der Engel, der mit Maria spricht, der Maria die Geburt ihres Sohnes ankündigt, der spricht auch eine ähnliche Sprache, der spricht davon, dass ihr Kind ein König sein wird und den Thron Davids als dessen Nachfolger besteigen wird. Finden wir auch in Lukas 1, die Verse 30 bis 33. Der Engel sprach zu Maria: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden, einen Sohn gebären und sollst ihm den Namen Jesus geben. Und jetzt, dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und der Herr wird ihm den Thron seines Vaters Davids geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Sie haben also durchaus berechtigte Erwartungen. Woher kommen die Erwartungen? Wir haben jetzt aus dem Neuen Testament die Erwartungen gesehen. Aber natürlich, der Punkt 2, woher kommen diese Erwartungen? Sie kommen aus dem Alten Testament. Zacharias hat es schon angedeutet, aus den Verheißungen heraus, die gegeben wurden. Das Alte Testament ist ja ihre Geschichte. Es ist die Geschichte, die Gott mit seinem Volk, mit Israel geschrieben hat, mit den Verheißungen, die er ihnen gegeben hat. Und das beginnt schon recht, recht früh in 1. Mose 49. Da haben wir schon so einen ersten Segensspruch, der noch von dem alten Vater Jakob kommt in seinen letzten Tagen. 1. Mose 49, Verse 9 und 10, da spricht er für jeden seiner Söhne einen Segen, eine Verheißung. Und ich lese Vers 1, Jesaja 1. Mose 49, Vers 1. Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach: Kommt zusammen, damit ich euch verkünde, was euch in künftigen Tagen begegnen wird. Versammelt euch und horcht auf, ihr Söhne Jakobs, hört auf Israel, euren Vater. Also hier gibt er weiter als Segen, was geschehen wird. Das ist wichtig, dass wir das auch irgendwo im Hinterkopf ablegen und behalten. Und dann kommt eben dieser Segen über Juda ab Vers 9. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen, steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe, wie eine Löwin. Wer darf ihn aufwecken? Er wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch den Herrscherstab von seinen Füßen. Es wird das Zepter nicht weichen, bis der Schilo kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Der Schilo, das ist der Ruhebringer. Das wird auch erklärt in der Fußnote. Und wir wissen von Jesus, dass er uns sagt: kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch erquicken. Und die zweite Stelle, die wir hier angegeben haben als Parallelstelle, ist Hebräer 4, die Verse 1 bis 11, wo es darum geht, in die Ruhe Gottes einzugehen. Es wird eben beschrieben, dass der Gläubige, der wiedergeborene Mensch, in die Ruhe eingegangen ist und diese Ruhe in Besitz nehmen wird, wenn Jesus Christus tatsächlich wiederkommt. Tatsache ist, die Juden haben im Moment keinen König. Sie haben die Erwartung, dass einer kommen wird und sie haben den Zustand, dass sie zumindest besetzt, wenn nicht gar unterdrückt sind von den Römern. Gott selbst gibt David durch den Propheten Nathan die Verheißung, die Zusage, dass sein Thron ewig bestehen bleiben soll. Im zweiten Buch Samuel, wollen wir auch schnell anschauen, 2. Samuel, Kapitel 7. Da lesen wir die Verse 12 bis 16. Gott spricht über David und über Salomo durch Nathan, diesen Propheten Gottes. Wenn deine Tage erfüllt sind, ab Vers 12, und du bei deinen Vätern liegst, also wenn du gestorben bist, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Da redet Nathan von Salomo. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Ich will sein Vater sein, und er soll mein Sohn sein. Wenn er eine Missetat begeht, will ich ihn mit Menschenruten züchtigen und mit Schlägen der Menschenkindern strafen. Und jetzt kommt so ein wunderschöner Vers, denn der ist richtig begeistert eigentlich. Meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie von Saul weichen ließ, den ich vor dir beseitigt habe, sondern dein Haus und dein Königreich sollen ewig Bestand haben vor deinem Angesicht. Dein Thron soll auf ewig fest stehen. Das ist eine Verheißung, die haben diese Leute alle gekannt. Sie haben David geliebt, sie haben ihn aus der Geschichte geliebt, die zu der Zeit gelebt haben, die haben ihn sowieso geliebt. Aber die nachfolgenden Generationen, die haben ihn geliebt aus dem, was die Väter erzählt haben, weil er ihnen wertvoll war. Und diese Zusage dieses ewigen Königreiches, diesen Thron zu befestigen und auf Dauer zu geben, die war im Moment einfach nicht da. Die war im Moment unterbrochen. Jesaja 9, die nächste Stelle, die wir uns anschauen. Jesaja 9, die Verse 5 und 6. Die offenbaren uns noch zusätzlich, wo dieser König geboren werden sollte. Da lesen wir, es ist auch ein bekannter Vers, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Darf ich fragen, ist diese Prophezeiung mit Jesus in Erfüllung gegangen? Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werde kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Ist es schon erfüllt? Ich denke eigentlich nicht. Ist noch nicht erfüllt. Aber diese Verheißung, die stand einfach mal da. Und das war die Erwartung, die das Volk hatte. Darauf haben sie gewartet. Das war ihre heiße Sehnsucht. Endlich einen König, einen Nachfolger, einen König auf dem Thron Davids zu haben. Micha 5, Vers 1 lesen wir. Und du, Bethlehem Ephrata, du bist zwar gering unter den Hauptorten von Juda, aber aus dir soll mir hervorkommen, der Herrscher über Israel werden soll, dessen Hervorgehen von Anfang, von den Tagen der Ewigkeit her gewesen ist. Hier kommt noch eben das dazu, dass er aus Bethlehem kommen soll, da geboren werden soll. Und auch diese Verheißung, würde ich sagen, hat sich in der Form noch nicht erfüllt. Alle anderen Verheißungen oder viele Verheißungen haben sich wortwörtlich erfüllt und deshalb bin ich eigentlich der Überzeugung, dass auch diese Verheißungen sich wortwörtlich erfüllen werden und wir hier nicht in eine allegorische, eine bildhafte Auslegung irgendwie hineingehen müssen. Matthäus 1, Vers 1 bis 17 bestätigt uns, zeigt uns auf, dass Jesus Christus tatsächlich ein Nachkomme Davids war. Matthäus Kapitel 1, das Geschlechtsregister Jesu, ich lese die Verse. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Und dann kommen die ganzen Namen und ich möchte sie einfach mal lesen, damit wir es gehört haben und sehen, wie deutlich die Bibel ist. Abraham zeugte den Isaak, Isaak zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Peres zeugte den Hesron, Hesron zeugte den Aram. Aram zeugte den Aminadab, Aminadab zeugte Nachschon. Nachschon zeugte den Salomo, Salomo zeugte den Boas mit der Rahab. Boas zeugte den Obed mit der Ruth, Obed zeugte den Isai, Isai zeugte den König David. Also die Linie geht durch. Der König David zeugte den Salomo mit der Frau des Uriah, Salomo zeugte den Rehabiam, Rehabiam zeugte den Abia, Abia zeugte den Asa, Asa zeugte den Asaf, den Josaphat zeugte den Joram, Joram zeugte den Usia, Usia zeugte den Jotam, Jotam zeugte den Ahas, Ahas zeugte den Hiskia, Hiskia zeugte den Manasse, Manasse zeugte den Amon, Amon zeugte den Josia, Josia zeugte den Jechonia und dessen Brüder zur Zeit der Wegführung nach Babylon. Nach der Wegführung nach Babylon zeugte Jechonia den Shealtiel, Shealtiel zeugte den Zerubabel, Zerubabel zeugte den Abihud, Abihud zeugte den Eliakim, Eliakim zeugte den Assur, Assur zeugte den Zadok, Zadok zeugte den Achim, Achim zeugte den Elihud, Elihud zeugte den Eliasa, Eliasa zeugte den Matan, Matan zeugte den Jakob, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird. So sind es nun von Abraham bis zu David insgesamt 14 Generationen und von David bis zur Wegführung nach Babylon 14 Generationen und von der Wegführung nach Babylon bis zu Christus 14 Generationen. Alles schriftlich festgehalten, alles nachprüfbar. Jesus Christus ist ein Nachkomme Davids. Und wenn wir diese Stammbäume, und das ist nur als Randbemerkung, lesen, dann staune ich persönlich immer wieder, was für Menschen darin auftauchen. Man weiß es ja schon, dass das nicht alle die braven Menschen waren, sondern das waren alle Sünder, das waren alle Menschen, die einen Retter gebraucht haben. Da war keiner von sich überzeugt, dass er gerettet wäre. Da war jeder überzeugt davon, dass er den Herrn brauchen würde. Jesus Christus ist ein Nachkomme Davids. Hat er sich auf den Thron gesetzt? Zu Lebzeiten noch nicht. Als er in den Himmel gefahren ist, hat er sich auf den Thron neben Gott gesetzt. Aber er hat noch kein irdisches Regierungsamt oder Königreich angetreten. Kein sichtbares Königreich angetreten. Das heißt, das steht auch noch aus. Das wird noch kommen. Jesus Christus, er würde der Retter seines Volkes werden. Das war die Erwartung seines Volkes sein. Wenn der Messias kommt, dann werden wir frei werden. Als Josef, der Mann der Maria, darüber nachdachte, Maria zu verlassen, weil sie schwanger geworden war, ohne sein Zutun, da kommt ein Engel zu ihm und auch er bringt ihm eine Botschaft, die wir lesen in Vers 21 in Matthäus 1. Da sagt der Engel zu ihm, unter anderem, um ihn auch zu beruhigen, Vers 20, Ende, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten. Halleluja, doch der endlich ersehnte Retter. Aber der Vers geht weiter. Erretten von ihren Sünden. Da steht nicht, er wird sein Volk erretten von den Römern. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet wird und so weiter. Also, er wird sein Volk retten, er wird sie aus der Hand der Römer retten, das war die Erwartung. Er wird sie aus der Hand derer retten, die sie unterdrücken. Und diese Erwartung hat nicht gepasst, diese Erwartung wurde in Jesus Christus in der Form nicht erfüllt. Er hat ihnen eine viel bessere Rettung gebracht, wie sie jemals die Rettung von den Römern hätte sein können. Er hat sie errettet von ihren Sünden. Sie hätten also insofern ja vorbereitet sein können oder sein müssen, dass sie diesen König wirklich erwartet hätten. Sie hätten sich danach sehnen können, dass dieser König kommt und vorbereitet sein können. Aber das und noch viel mehr, was wir im Alten Testament finden, das war einfach nur Wissen in ihnen. Nüchtern, ohne Schnörkel, ihr Leben nicht berührend. Und ich habe in der Vorbereitung gemerkt, das ist eigentlich so klasse, dass man diesen Schluss hier ziehen kann. Sie wissen, dass der Messias kommen wird, dass ein König kommen wird. Sie machen sich ihre Vorstellungen davon und nach diesen Vorstellungen, nach diesem Bild muss geschehen, was sie erwarten. Aber ihrem Bild wird nicht Genüge getan. Ihren Vorstellungen wird nicht entsprochen. Und so geschieht es, dass sie zutiefst erschrocken sind, als die Weisen aus dem Morgenland zu Herodes kommen nach Jerusalem. Wir lesen das im zweiten Kapitel in den ersten drei Versen. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa in den Tagen des König Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Ich finde, das ist so klasse. Herodes, der aktuelle König, kriegt da wirklich einen Schlag in die Magengegend versetzt. Und in Vers 3 wird es auch ausgedrückt, als der König Herodes das hörte, erschrak er und ganz Jerusalem mit ihm. Sie sind erschrocken. Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen. Tausende Kilometer entfernt. Woher wissen die überhaupt, dass es einen Stern geben könnte? Wie kommen die Weisen auf die Idee, so etwas zu denken, so etwas zu erforschen? Nun, es ist einfach so, dass sie aus der Gegend Babylons kommen. Und da war unter anderem Daniel einer der Gefangener. Er hat auch ein Buch geschrieben im Alten Testament, ein kleiner Prophet. Er hat Weissagungen gemacht und er war ein angesehener Mann. Er konnte Träume deuten, er konnte Träume erkennen. Einmal wurde er vor den König gerufen und der König wollte hundertprozentig sicher sein, dass die Auslegung stimmte. Nun, wie kann er sich dessen gewiss sein? Er hat als Test, als Aufgabe gegeben, wer mir meinen Traum erzählen kann, von dem weiß ich, dass er ihn mir auch deuten kann. Clever. Clever gemacht. Und die ganzen Weisen, die ganzen Sterndeuter, Wahrsager, was es da alles so gab, sind zusammengekommen und als sie diese Aufgabe gestellt bekommen hatten, da waren sie verzweifelt, denn sie wussten, es geht ihnen jetzt an den Kragen, es geht ihnen ans Leben. Und dann war dieser eine Mann da, dieser Daniel. Und er ist vor den König gegangen und hat gesagt, König, ich kann deinen Traum nicht deuten, aber ich kenne einen, der kann's. Gib mir ein paar Tage und ich sage dir deinen Traum. Und er ist gegangen, hat gebetet, Gott hat ihm den Traum offenbart und die Deutung. Und Daniel ist zum König gegangen und hat ihm bekundet, dass Gott, der Gott des Himmels, in der Lage ist, Träume zu geben und Träume auch ein zweites Mal zu geben, einer anderen Person und auch eine Auslegung dafür zu geben. Dieser Daniel hat die Menschen damals geprägt. Er hat Einfluss gehabt. Er war immer in den obersten Positionen der zweite oder dritte nach dem König, je nachdem, welcher König gerade am Regieren war. Und er hat Einfluss gehabt. Er hat, seine Gedanken wurden niedergeschrieben. Er hat Visionen weitergegeben und so weiter. Die haben etwas gewusst von dem, was in Israel geschehen würde. Und es sind nicht alle Leute aus der Gefangenschaft zurückgekehrt, sondern manche haben sich dort dann niedergelassen und sind dort weitergekommen, sind dort geblieben, haben dort geheiratet und haben Familien gegründet. Und aus diesem Wissen heraus konnten diese Menschen einen Stern erkennen, eine Botschaft des Himmels erkennen und sind nach Jerusalem gekommen und haben ganz Jerusalem mitsamt den Königen Schrecken versetzt. Denn diese Menschen in Jerusalem und der König Herodes sowieso, sie hatten Wissen, sie hatten einiges Wissen über das, was über diesen Messias gesagt wurde, aber sie hatten nur das Wissen. Sie waren nicht vorbereitet darauf, dass sich diese Verheißung wirklich erfüllen würde. Und das führt uns zu Punkt 3, die darauf Wartenden, solche gab es nämlich auch, die darauf gewartet haben, dass dieser Messias kommen würde. Maria und Josef brachten Jesus in den Tempel nach Jerusalem, um ihn dem Herrn zu heiligen, so wie es das Gesetz vorgesehen hatte, und Opfer darzubringen. Und als sie im Tempel waren, da kommt ein alter Mann auf sie zu. Ich lese Lukas 2, ab Vers 25. Siehe, es war ein Mensch namens Simeon in Jerusalem, und dieser Mensch war gerecht und gottesfürchtig und wartete auf den Trost Israels. Er hat gewartet und er hat aktiv gewartet. Er wartete auf den Trost Israels und der Heilige Geist war auf ihm. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Versteht ihr, Jesus war gerade mal 8 Tage alt, ein süßes kleines Schaukelbaby, aber er hatte noch kein einziges Wunder getan. Er hatte keinen Heiligenschein um sich, und dieser Mann aber begreift, wer dieses Kind ist. Er kam in den Tempel auf Antrieb des Geistes, und die Eltern brachten das Kind Jesu, und als die Eltern das Kind Jesus hineinbrachten, für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm er es auf seine Arme und lobte Gott und sprach: Nun lässest du deinen Knecht in Frieden ziehen, Herr, nach deinem Wort. Er hat den Gesalbten des Herrn erkannt, weil er voll Geistes war, weil er nicht nur ein Wissen hatte, sondern weil er ein Leben hatte. Weil er ein Leben hatte, weil er geistliches Leben in sich hatte. Und das ist der große Unterschied. Du kannst super viel Wissen haben, du brauchst geistliches Leben, um lebendig zu sein. Wissen macht nicht lebendig. Wissen macht nicht lebendig. Und gleich darauf kommt noch eine zweite Person, auch vielleicht noch die Aussage von diesem Mann: Meine Augen haben dein Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht zur Offenbarung für die Heiden und zur Verherrlichung deines Volkes. Wunderbare Aussagen, über das könnte man auch schon viel reden. Aber wir wollen noch eine zweite Person ansehen, die auf Christus, die auf den Gesalbten, auf den Messias gewartet hat und die ihn erkannt hat, ohne dass er große Wunder getan hätte. Und das ist eine Frau, die Hanna. Hanna, haben wir die gerade hier noch? Ein bisschen versteckt, okay. Und eine zweite gibt es auch noch, oder? Ah, drei Hannas, ach du liebe Zeit. Okay. Ja, ich wünsche euch, dass ihr alle auch diese Augen habt und sehen könnt, was diese Hanna hier in der Bibel gesehen hat. Sie erkannte nämlich Jesus und auch dann noch ein paar andere, ohne die namentlich hier nicht erwähnt werden. Wir wollen lesen ab Vers 36, Lukas 2. Da war auch Hanna, eine Prophetin, die Tochter Phanuels aus dem Stamm Asser, die war hochbetagt und hatte nach ihrer Jungfrauschaft mit ihrem Mann 7 Jahre gelebt. Und sie war eine Witwe von etwa 84 Jahren, die wich nicht vom Tempel, sondern diente Gott mit Fasten und Beten Tag und Nacht. Auch diese trat zu derselben Stunde hinzu und pries den Herrn und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung warteten in Jerusalem. Wunderbar. Es gab doch ein paar, die wirklich begriffen hatten, wer der Messias sein würde und was er bringen würde. Wir haben gesehen, es gab ein großes allgemeines Wissen im Volk, ein großes allgemeines Wissen über den Messias, über die Verheißungen, die gegeben waren, die von einem neuen König gesprochen haben, von einem Retter. Aber dieses Wissen ist nicht wirklich angewendet worden. Ein König, er sollte kommen, einer, der sie aus der Unterjochung der Römer befreite, einer, der auf dem Thron Davids sitzen würde und auf keinen Fall irgendein Wundertäter, der aus Nazareth käme. Sie haben etwas gewusst, aber sie haben es nicht verstanden. Sie hatten Jesaja 53 einfach ignoriert. Auch das ist eine Verheißung, auch das ist eine Prophezeiung auf Jesus hin. Und die Juden übrigens ignorieren diesen Psalm heute noch. Deshalb möchte ich da gerade ein paar Verse draus lesen, Jesaja 53. Eigentlich die Verse 3 bis 7, aber ich fange doch schon bei Vers 1 an. Wer hat unsere Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn? Wem ist er offenbar geworden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Das ist das Problem bei Jesus Christus. Wir sehen ihn, aber sein Anblick gefällt uns oft nicht. Er ist nicht so, wie wir ihn uns ausgemalt haben. So war es für die auch. Wie war er? Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn für nicht. Für wahr? Er, genau dieser Verachtete, genau dieser Unansehbare war es, der unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen hat. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir heil geworden. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Was für ein attraktiver König! Endlich mal einer, den man lieben kann, oder? Gar nicht. Gar nicht. Sie wollten nichts von ihm wissen. Johannes, er drückt es in seinem Evangelium in Kapitel 1, Vers 11 so aus. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Und das bringt uns zum vierten und letzten Punkt, was erwartest du, beziehungsweise wie wartest du? Dass Jesus Christus noch einmal kommt, das wissen wir aus seinem Wort. Apostelgeschichte 1, Vers 11 redet davon, dieser Jesus, da ist Jesus mit seinen Jüngern versammelt und Jesus wird in Toben, fährt in den Wolken dahin, und dann stehen zwei Engel bei ihm, und die sagen: Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr und seht gen Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgefahren in den Himmel, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt auffahren sehen. Und dann Matthäus 24, 30 redet ebenfalls vom Kommen Jesu. Offenbarung 1, Vers 7. Wir wissen, dieser Jesus kommt wieder. Aber er wird nicht mehr so kommen, wie er hier gekommen ist, als kleines Baby, harmlos in der Krippe liegend, all diese Schmach auf sich nehmen, all diesen Schmerzen auf sich nehmen, sondern er wird ganz anders kommen. Ich möchte Matthäus 24, Vers 30 lesen. Und dann wird das Zeichen des Menschensohnes am Himmel erscheinen. Und dann werden sich alle Geschlechter der Erde an die Brust schlagen. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit, ganz anders. An die Brust schlagen ist ein Ausdruck dafür, sich demütigen. Sich demütigen. Sie können nicht mehr anders, weil sie diese Herrlichkeit, diese Majestät, diese Kraft sehen, mit der der Sohn des Menschen wiederkommt aus dem Himmel herab. Offenbarung 1, Vers 7 bezeugt Ähnliches. Also Stellen, die bezeugen, dass er wiederkommt, nicht als Menschensohn, nicht als derjenige, der Menschengestalt annimmt, sondern als König in Macht und Herrlichkeit. Sodass jeder, alle Geschlechter der Erde, sich an die Brust schlagen werden, sich demütigen werden müssen. Aber um das geht es in erster Linie gar nicht. Das ist eine Tatsache, die können wir wissen. Und jetzt können wir uns so ein bisschen vergleichen. Die damals, die wussten, aber sie haben nicht gelebt. Und da müssen wir aufpassen, da müssen wir lernen darauf, dass nicht wir in der ähnlichen Lage sind, dass wir wissen, Jesus wird wiederkommen. Aber dass es uns nicht berührt, dass es uns kalt lässt, sondern es muss uns dahin bringen, zu suchen und zu verstehen, was passiert denn, wenn Jesus wiederkommt? Was passiert dann mit uns? Dann wird die Frage sein, wie stehe ich persönlich zu Jesus? Dann wird nicht mehr die große Masse zählen, die große Masse, die irgendein Wissen hat, sondern dann zählt jeder einzelne Mensch, du und ich, ganz persönlich. Und wir werden bekennen müssen, wer Jesus Christus für dich und für mich ist, was er für uns bedeutet, wie wir zu ihm stehen, in welcher Beziehung wir stehen zu ihm. Und das wird der Augenblick sein, in dem dann christlich zu sein nicht mehr ausreicht. Das wird der Augenblick sein, in dem christlich zu sein nicht mehr ausreicht. Erinnern wir uns an diesen Spruch, ich weiß nicht, welcher Evangelist den einmal gebracht hat, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Dieser Spruch begleitet mich schon ein Leben lang, weil ich finde, er ist so, es ist ein schönes Wortspiel und es drückt so eine tiefe Wahrheit aus, sei ganz sein oder lass es ganz sein. Schwimm nicht halb mit, es hört sich vielleicht blöd an, aber dann hast du nichts von der Welt, die Freuden der Welt hast du nicht gewonnen und die Freuden des wahren Christentums hast du auch nicht gewonnen. Du warst da nicht ganz und da nicht ganz. Du hast alles verloren, schon hier auf Erden und in der Ewigkeit dann sowieso. Jeder persönlich wird für Jesus Christus stehen. Christlich zu sein wird nicht mehr ausreichen. In der Masse dabei zu sein, ist überhaupt nicht mehr genug. Dieser Tag, wenn Jesus Christus wiederkommt, es wird der herrlichste Tag deines Lebens sein oder es wird der furchtbarste Tag deines Lebens sein. Es wird der herrlichste Tag oder es wird der furchtbarste Tag deines Lebens sein. Matthäus 24, Vers 38 bis 42 möchte ich nur lesen. Es wird sein, denn wie sie in den Tagen Noahs vor der Sintflut aßen und tranken, heirateten, verheiraten, bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und nichts merkten, bis die Sintflut kam und sie alle dahin raffte. Die haben nichts gemerkt, kannst du dir das vorstellen? 120 Jahre lang hat ihnen Noah gepredigt und die haben nichts gemerkt. Wie geht denn das? Die haben Wissen gehabt, aber kein Leben. Sie merkten nichts, bis die Sintflut kam und sie alle dahin rafften. So wird auch die Wiederkunft des Menschensohnes sein. Übrigens, es hat ihnen nicht geholfen, dass sie noch nie Regen gesehen hatten bis zu diesem Zeitpunkt. Dass sie einfach nicht sich vorstellen konnten, dass es regnete, was das war. Sie hatten das noch nie gesehen. Man hätte ihnen das ja zugute rechnen können, aber es rechnet ihnen keiner zugute. Ihre Vorstellungskraft haben sie nicht bemühen können, aber sie haben trotzdem wissen können, was kommen wird. Und dann schreibt Matthäus weiter, dann Vers 40, dann werden zwei auf dem Feld sein. Der eine wird genommen, der andere zurückgelassen. Zwei werden auf der Mühle mahlen. Der eine wird genommen, die andere zurückgelassen. So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt. Sei bereit. Das erste Mal ist Jesus Christus in die Welt gekommen, um die Welt zu retten. Johannes 3, Vers 17, denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet werde. Da ist genauso wichtig wie Johannes 3, Vers 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. In diesem Vers wird die Liebe Gottes zu seinen, zu den Seinen, zu den Menschen, die an ihn glaubt, findet da Ausdruck. Diese unendliche Liebe Gottes zu denen, die gerettet werden. Das zweite Mal wird Jesus Christus wiederkommen mit Macht und Herrlichkeit. Er wird seine Auserwählten sammeln. Und dann wird es tatsächlich nur noch zwei Arten von Menschen geben. Da wird nicht mehr gefragt, wie viele Geschlechter das geben wird und als was du dich fühlst. Es wird sowieso nicht gefragt, aber man könnte da jetzt mal ein bisschen sarkastisch werden. Ja. Da wird nicht mehr nach deinem Geschlecht gefragt. Es gibt nur noch zwei Arten von Menschen, Gerechte und Ungerechte. Mehr gibt es nicht mehr, Gerechte und Ungerechte. Ewige Strafe für den einen, ewige Herrlichkeit für die anderen. Ewige Strafe für die einen, ewiges Leben für die anderen. Matthäus 25, Vers 26 möchte ich da noch als Bestätigung lesen und damit schließen. Sie werden in die ewige Strafe hineingehen, die Gerechten aber in das ewige Leben. Diese beiden Gruppen. Die Frage ist, möchte ich dir mitgeben, zu welcher Gruppe gehörst du? Sei dir bitte darin sicher. Wenigstens darin sei dir sicher. Sonst ist alles, kannst du Fragen haben. Aber sei dir darin wenigstens 100% sicher. Damit möchte ich schließen und noch beten. Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass dein Wort uns so viel von dir offenbart und wir sehen, wie du Menschen begegnest, wie du Menschen begegnen möchtest. Ich danke dir, dass du gekommen bist und Mensch geworden bist, dass du diese Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, dass du dich über uns erbarmt hast, geworden bist wie mir, wie wir, damit du unsere Strafe tragen kannst, damit du dich zerschlagen lassen kannst, damit du dich anspucken lassen kannst, damit du dich verspotten lassen kannst, damit du dir eine Dornenkrone auf das Haupt drücken lassen kannst, gegeißelt werden kannst, ja, ans Kreuz genagelt werden kannst. Das konntest du nur, weil du Mensch geworden bist. Und damit hast du meine Schuld getragen und mir für mich Vergebung erwirkt. Und dafür preise ich dich. Vater, und ich möchte beten, dass wir alle die Ernsthaftigkeit dieser Lage begreifen und wirklich erfassen, was Weihnachten, was Advent, Ankunft, du kommst wieder, was das alles bedeutet und beinhaltet. Und bitte, Herr, erbarm dich über jeden Einzelnen, der nur Wissen hat, aber kein Leben. Und offenbar du dich ihm, sodass jeder von uns hier in diesem Raum am Ende sagen kann bei der Begegnung mit dir und wissen kann, ich habe ewiges Leben. Mein Herr und mein Erlöser. Amen. Amen.